Christa Ludwig und das Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Otto Klemperer mit den Träumen aus den Wesendonck-Liedern von Richard Wagner. 1852 lernte Wagner im Zürcher Exil die Kaufmannsfamilie Wesendonck kennen, die ihn schon bald förderte. Besonders zu Mathilde Wesendonck fühlte Wagner sich hingezogen und spätestens 1857 begannen die beiden eine Liebesbeziehung. Wagner schrieb für seine geliebte Muse eine Klaviersonate und vertonte 5 Gedichte, die sie ihm in ihren Briefen geschickt hatte. Die Affäre endete allerdings abrupt, als Wagners Ehefrau Minna Briefe der beiden entdeckte. Das Verhältnis wurde beendet, doch auch die Ehe der Wagners war kaputt. Dreiecksbeziehungen können reizvoll und sogar auch fruchtbar sein, aber eben auch zerstörerisch. Warum Menschen sich trotzdem immer wieder darauf einlassen und was das mit den Beteiligten macht, darüber spreche ich jetzt mit dem Sexualwissenschaftler Dr. Christoph Josef Ahlers. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Ahlers, war das überhaupt eine Dreiecksbeziehung, die ich da gerade beschrieben habe? Ich meine, eigentlich kann man ja erst von einem Dreieck reden, wenn alle Beteiligten darum wissen. Und als der Fall bekannt war, da war die Wagnersche Ehe ja auch schon kaputt.
Ja, das haben Sie sehr gut differenziert. Tatsächlich sind Dreiecksbeziehungen nur dann gegeben, wenn alle Parteien im Bilde sind. Das, was Sie beschrieben haben von Richard Wagner, war eine sexuelle Außenbeziehung. Das heißt, es gab eine Binnenbeziehung, nämlich offenbar seine Ehe. Und neben dieser hat er sich an die andere Person gewandt und mit der eine sexuelle Beziehung aufgenommen. Und das ist dann eben keine transparente Dreiecksbeziehung.
Ist das vielleicht schon so ein wesentliches Kriterium, eine Dreiecksbeziehung zu definieren, die Transparenz?
Ja, also wenn man es so nennt, ne, dann es kann ja nur ein Dreieck sein, wenn es 3 Punkte gibt, die sehenden Auges daran beteiligt sind. Ansonsten bleibt es ein dyadisches Geschehen, also es sind jeweils 2 Personen sehenden Auges beteiligt. Der Stammspieler ist jeweils derjenige, der sich nach außen wendet. Hier also der Ehemann, der in einer Beziehung zu seiner Ehefrau steht und darüber hinaus und nebenbei eine Beziehung zu einer Außenperson aufnimmt. Aber das gibt 2 Zweierverhältnisse und kein Dreierverhältnis.
Das klingt jetzt fast schon mathematisch, aber eigentlich ist es ja auch relativ klar. Welche Rolle spielt denn die Dauer? Also wäre so ein Seitensprung wahrscheinlich auch keine richtige Dreiecksbeziehung, weil das Wort Beziehung ja auch was Längeres bedeutet, oder?
Richtig. Und die Frage, ob es eine Dreiecksbeziehung stabil ist oder nicht, müssten ja die beteiligten Personen benennen. Das ist ja eine Ausnahme, dass 3 Menschen willentlich sich in einer solchen Konstellation aufhalten. Viel häufiger ist es, dass jemand, der sich in einer Herkunftsbeziehung befindet, sich zusätzlich nebenbei nach außen wendet. Und das ist dann eben eine sexuelle Außenbeziehung. Wenn diese Außenbeziehung sich verstetigt, also es nicht um Gelegenheitsübereinkünfte geht im Rahmen von Geschäftsreisen, Zufallsbegegnungen, sondern mit ein und derselben Person über einen längeren Zeitraum immer wieder Begegnungen stattfinden, dann beginnt eine solche Außenbeziehung in den Status einer Parallelbeziehung einzuwandern. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo es für gewöhnlich schwierig wird, weil das rein vom alltagsorganisatorischen Ablauf her komplex wird und fast unweigerlich mit Unwahrheiten, Täuschungen, Verdeckungen, Leugnungen und auch Lügen einhergeht. Ja. Und diese Problematik der Unwahrheiten, der Intransparenz und der Vertrauenshinterfragung ist dann das eigentliche Beziehungsgift für die Herkunftsbeziehung. Also nicht der relativ triviale Umstand, dass eine Person einen sexuellen Kontakt mit einer anderen Person hat, ist das eigentlich Problematische für die Bewältigung, sondern der Umstand, dass die Person, die moralisch beschrieben betrogen wurde, diesen Betrug deswegen erlebt, weil ihr Vertrauen in die Loyalität und meinetwegen die Treue und die Aufrichtigkeit des eigenen Paters unterminiert wurde. Ja. Und das ist dann in der Bewältigung das eigentliche Problem.
Mhm. Ja genau, das würde ich gerne mal kurz drauf gucken. Also in der Regel sind ja dann 2 aktiv in so einer Dreierbeziehung, also das Paar, das dann eben die Außenbeziehung führt. Und würden Sie sagen, dass der oder die Geliebte da eigentlich immer der Eindringling so ist oder so ein bisschen auch die Rolle des Bösen oder der Bösen hat?
Nein, und moralische Bewertungen helfen bei der Betrachtung dieser Phänomene auch gar nicht weiter. Und noch weniger helfen sie bei der Bewältigung und Überwindung der resultierenden Krisen.
Das ist nur ein schneller Reflex wahrscheinlich, ne?
Das ist der Standardreflex. Ja. Es ist überaus menschlich, in die moralische Bewertung zu gehen und dann entstehen eindimensionale und undifferenzierte Modelle, wie zum Beispiel das Täter- Opfermodell. Das ist bei näherer und realer Betrachtung nie gegeben, denn weder ist die Geliebte oder der Geliebte ein Täter, der in irgendetwas eindringt, noch ist derjenige, der sich für den Außenkontakt entscheidet, der alleine moralisch verantwortliche und schuldbelastete Täter, sondern wir haben es immer mit einem Mischgeschehen zu tun, einer spezifischen Dynamik, die sowohl Rückschlüsse zulässt auf die Herkunftsbeziehung, also was haben beide Menschen in ihrer partnerschaftlichen und Sexualbeziehung eigentlich miteinander gemacht? Gab es diese Beziehung tatsächlich noch oder ist die eingeschlafen und erodiert, woran wieder beide Partner in der Regel beteiligt sind? Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Partner, der seine Bedürfnisse im Rahmen seiner bestehenden Beziehung nicht erfüllen kann, sich dann quasi ersatzweise nach außen wendet. Ja. Und dann kommt von außen ein geeigneter Kandidat oder eine Kandidatin. Und diese andere Person wiederum trägt ihre Verantwortung dafür, dass sie sich auf einen Kontakt oder sogar einen Beziehungsverlauf mit einer Person einlässt, von der sie womöglich weiß, dass die eigentlich festgebunden ist. Mhm. Das heißt, alle Beteiligten sind mit ihrer spezifischen Verantwortung an diesem Geschehen beteiligt, aber nicht einzelne Parteien sind moralisch schuldig.
Ja, gibt es denn irgendeine besondere, sage ich jetzt mal, Veranlagung, Charaktereigenschaft, durch die man überhaupt in solche Dreiecksbeziehungen hineingerät? Es gibt ja auch Menschen, denen passiert das nicht, die tun das dann einfach nicht, auch wenn sie vielleicht das Bedürfnis hätten. Liegt es irgendwie, gibt es da irgendeine Disposition?
Disposition, soweit würde ich nicht gehen. Das klingt ja so ein bisschen nach einer chromosomalen Veranlagung.
Okay, ja, nee, das
würde ich nicht denken. Aber es gibt moralische Korsetts. Wenn jemand sich zum Beispiel religiös motiviert oder wie auch immer verpflichtet fühlt zu moralischen Konzepten wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Treue, das kann eine Hemmung dafür darstellen, sich nach außen zu wenden. Aus psychologischer Perspektive ist die Schlüsselvariable, die die Frage erklärt, wer sich nach außen wendet und in welcher Häufigkeit, eine Frage des Selbstwertgefühles. Mhm. Denn nicht etwa die Unwiderstehlichkeit der anderen Person ist der eigentliche Treiber, sondern die Selbstbestätigung. Es geht darum, von einem anderen die Rückmeldung zu erhalten, du bist toll, dich finde ich gut, ich begehre dich, ich will dich haben.
Das ist auch eine zentrale These in Ihrem Buch, das Sie vor 4 Jahren, sind Sie jetzt glaube ich her, veröffentlicht haben, Himmel auf Erden, Hölle im Kopf. Ist das das Problem bei der Sexualität, dass sozusagen die Suche nach der Selbstbestätigung dann auch zu etwas führt, was im realen Leben aber schwierig sein kann, in der Dreierbeziehung jetzt zum Beispiel?
Ja, das würde ich durchaus so sagen. Wir alle haben unsere liebe Mühe mit unserem Selbstwertgefühl. Das ist sozusagen der Preis, den wir zahlen müssen für unser Reflexionsvermögen. Und darum bildet das Selbstwertgefühl und die Stabilisierung desselben einen zentralen Treiber für alle möglichen Dinge, die Menschen tun. Und insbesondere im Sexuellen ist das von großer Bedeutung, weil an keiner anderen Lebensstelle ich diese Rückmeldung beileibe begreifen kann, indem ein anderer mich haben will und mich das haptisch spüren lässt, indem er mich anfasst, indem er in mir sein will und will, dass ich in ihm bin. Und darum birgt dieser Schauplatz besonderes Verstärkungspotenzial.
Ja, jetzt hört und liest man ja immer wieder auch, dass eine Affäre die Ursprungsbeziehung möglicherweise gerettet hat, also wie so ein Warnschuss. Erleben Sie das öfters oder ist das doch eher die Ausnahme?
Ja, dabei handelt es sich um eine Volksweisheit, wenn man so will. Die erinnert mich immer an die Volksweisheit, die Zeit heilt alle Wunden. Die meisten Volksweisheiten sind ja schlau und wahr, aber diese sind eben undifferenziert. Denn nicht die Zeit heilt Wunden, sondern die Auseinandersetzung, die Befassung und die Bewältigung schwieriger Lebensereignisse heilt Wunden. Und so ist es auch mit Außenbeziehungen. Sie können dann eine heilsame und revitalisierende Wirkung auf die Herkunftsbeziehung ausüben, wenn sie Anlass zur Auseinandersetzung werden. Zum Beispiel, ein Mann hat eine Geliebte und die Frau deckt das auf, dann kommt eine große Krise mit starken Emotionen, Wut, Hass, Trauer, Verzweiflung, all das greift dann Platz. Und wenn über diese Akutkrise aber die Herzensbindung der beiden Menschen ausreichend gegeben ist, dass sie eine Bewältigung einer solchen Krise wagen, dann führt diese Außenbeziehung als Auslöser womöglich zu einer Auseinandersetzung, die diese beiden Menschen in eine Beziehungskommunikation bringt, die sie vielleicht so noch nie hatten oder lange nicht mehr hatten. Mhm. Und wenn das gelingt, dann beschreiben Paare mitunter, dass sie nach Aufdeckung einer solchen Außenbeziehung eine intensivere und bessere partnerschaftliche Beziehung hatten als vorher.
Jetzt vielleicht zum Schluss ganz kurz, was empfehlen Sie denn Menschen, die wie auch immer in so eine Dreiecksbeziehung hineingeraten?
Zunächst mal ist schon die Formulierung des Hineingeratens eine Leugnung der Selbstverantwortung.
Gut.
Ja, ich gerate nirgendwo hinein, sondern
sich hineinbegeben.
Nein. Und die meisten tun das sehenden Auges. Aber die Verantwortung dafür zu übernehmen ist schwer. Und das ist auch gleichzeitig die Antwort auf Ihre Frage. Was immer ich auch tue, ich bin nicht schuld an meinen sexuellen Wünschen und Bedürfnissen, aber ich bin verantwortlich für mein sexuelles Verhalten. Und der Weg der mutigen Transparenz ist für gewöhnlich der Weg, der die größte Wahrscheinlichkeit hat, für alle Beteiligten in irgendeiner Weise Schmerzen, Verletzungen zu vermeiden und eine Auseinandersetzung zu stimulieren.
Also ehrliche Offenheit und Transparenz in einer gewissen Weise.
Und zwar noch bevor dann eben die Herkunftsbeziehung durch Lügen infiltriert wird und letztlich vergiftet wird, wäre der Zeitpunkt, das Gespräch zu suchen. Denn dass das geschieht, ist allzu menschlich. Jeder, der lebendig ist und sich und anderen das zugestehen kann, wird nachvollziehen können, dass es diese Situationen gibt, dass wir hingezogen sind und schwärmen, uns verlieben. Das gehört mit zu unserem Menschsein. Und in der Sekunde, wo der Partner in der Herkunftsbeziehung die Chance bekommt, daran teilnehmen zu können, zu verstehen, wo der andere ist, hat er auch die Chance, damit selbstverantwortlich umzugehen und zu sagen, dann bin ich raus, das mache ich nicht mit, oder zu sagen, ich verstehe dich, ich kann das nachvollziehen, aber mir tut es weh und ich brauche jetzt eine bestimmte Verbindlichkeit der Umgangsweise, damit ich das aushalten kann.
Genau, das emotionale Element dabei ist natürlich eins, das man gar nicht in der Praxis lösen kann. Trotzdem sieht man, dass ein analytischer Blick darauf auch ganz hilfreich sein kann. Das war der klinische Sexualpsychologe Dr. Christoph Josef Ahlers. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.